SWR 2 aktuell.
Mit folgenden Themen heute bis 6:30. In Deutschland fehlen laut einer Studie so viele Wohnungen wie seit 30 Jahren nicht mehr. Wie lässt sich das ändern? Darüber sprechen wir mit dem Deutschen Mieterbund. Polen will Leopardpanzer an die Ukraine liefern, braucht dazu aber eine Genehmigung aus Deutschland. Und die NASA hat einen weiteren erdähnlichen Planeten entdeckt. Was bedeutet das für uns? Wir fragen nach. Jetzt ist es kurz nach 18 Uhr. Ich bin Constanze Schirrer. Guten Abend. Eine Wohnung zu haben, einen Rückzugsort, Privatsphäre, für uns hier ist das eine Selbstverständlichkeit. Aber auch bei uns hier wird Wohnen erstens teurer und Wohnraum zweitens knapp. Seit Jahren fehlen Sozialwohnungen, seit Jahren fehlen bezahlbare Wohnungen für Familien und seit Jahren knapsen Eltern an den steigenden Kosten für die berühmte 12 Quadratmeter Studentenbude. Die Ampelregierung hat sich in ihrem Koalitionsvertrag die Wohnungspolitik vorgeknöpft. 400.000 neue Wohnungen sollen pro Jahr geschaffen werden. Dem ist bislang nicht so. Eine neue Studie, heute vorgestellt, offenbart, in Deutschland fehlen so viele Wohnungen wie seit 30 Jahren nicht mehr. Thorsten Gabriel berichtet.
Der Wohnungsbau ist eingebrochen, deutschlandweit. Von einem Rekordwohnungsmangel spricht das Bündnis Soziales Wohnen, dem unter anderem der Deutsche Mieterbund, die Gewerkschaft IG Bau und die Caritas Behindertenhilfe angehören. Mit mehr als 700.000 fehlenden Wohnungen drohe das größte Wohnungsdefizit seit mehr als 20 Jahren. Matthias Günther, der Leiter des Pestel-Instituts, das im Auftrag des Bündnisses die Wohnungsbausituation in Deutschland untersucht hat, rät dem Bund dringend, die Wohnungsbaumittel anders zu verteilen. In Ländern wie Hamburg, Nordrhein-Westfalen oder auch Berlin waren die Bundeszuschüsse bislang Anreiz, auch selbst kräftig in den Wohnungsbau zu investieren. Andere Bundesländer wie etwa Mecklenburg-Vorpommern, Bremen oder auch das Saarland hätten dagegen nur sehr wenig eigenes Geld genutzt. Institutsleiter Günther:
Hier drängt sich schon der Verdacht auf, dass einige Länder doch tatsächlich mit den Mitteln des sozialen Wohnungsbaus ihren Haushalt ein Stück weit saniert haben. Das sollte so nicht sein und die Verteilung der Bundesförderung sollte da dringend hinterfragt werden.
Eine weitere Forderung des Bündnisses: Für den Bau von Sozialwohnungen sollte der vergünstigte Mehrwertsteuersatz von 7% gelten. Aus Sicht des Bündnisses ist die Sache klar. Wenn die Ampelkoalition im Bund ihr selbst gestecktes Ziel von 400.000 Wohnungen pro Jahr bis zum Ende der Legislatur erreichen wolle, brauche es dringend eine gemeinsame Kraftanstrengung von Bund und Ländern. Und vor allem viel Geld.
Und über die Lage auf dem Wohnungsmarkt habe ich für das SWR2-Tagesgespräch mit Dr. Melanie Weber-Moritz gesprochen. Sie ist Bundesdirektorin des Deutschen Mieterbunds. Frau Weber-Moritz, der Mieterbund spricht von einer dramatischen Lage, einem harten Jahr, einem ungeahnten drohenden Desaster von Notstand. Übertreiben Sie?
Finden wir nicht, weil wir im Moment die Situation sehen, dass sich mehrere Krisen miteinander verknüpfen und die Situation für die Mieterinnen und Mieter in Deutschland erschweren. Und zwar ist das einmal, dass wir ohnehin schon ein großes Defizit an vor allen Dingen bezahlbaren Wohnungen haben. Gleichzeitig steigen die Mieten weiter. Auch während der Pandemie sind die Angebotsmieten deutlich gestiegen, aber auch im Bestand sind die Mieten gestiegen. Das heißt, man zahlt mehr fürs Wohnen, das heißt gleichzeitig auch die Wohnkostenbelastung ist gestiegen. Und hinzu kommt nun, dass wir aufgrund der hohen Inflation einfach sehr stark steigende Energiepreise haben. Das heißt, die Nebenkosten werden zum Teil tatsächlich zur zweiten Miete.
Es fehlt auch Wohnraum. Wen machen Sie dafür verantwortlich?
Es sind verschiedene Faktoren. Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, im Jahr 400.000 Wohnungen zu bauen, davon 100.000 sogenannte geförderte Wohnungen. Das finden wir richtig. Das Problem ist jetzt natürlich, aufgrund des Krieges in der Ukraine sind eben die Kosten extrem explodiert. Das heißt, der Wohnungsneubau ist sehr stark zurückgegangen. Man rechnet in der Wohnungswirtschaft zum Teil nur noch mit 200.000 Wohnungen, die überhaupt gebaut werden können in diesem Jahr statt der geplanten 400.000.
Und dafür kann ja letztlich auch keine Regierung etwas. Was erwarten Sie also?
Wir sagen, dass genau in dieser Phase wir zwei Dinge ganz besonders in den Vordergrund stellen müssen. Das eine ist der Bau von den sogenannten Sozialwohnungen, also Wohnungsbau für diejenigen Menschen, die am allerschwersten Zugang bekommen auf dem Wohnungsmarkt. Das muss aus unserer Sicht absolute Priorität haben. Und auf der anderen Seite müssen wir einfach auch mietrechtlich regulieren, also dafür sorgen, dass die Wohnungen, die noch bezahlbar sind, auch bezahlbar bleiben. Das ist natürlich jetzt eine Botschaft, die sich vor allen Dingen an den Justizminister richtet. Hier muss deutlich mehr gemacht werden.
Aber Sie haben jetzt auch keine Antwort darauf, wie man es schaffen kann, diese notwendigen Wohnungen neu zu bauen?
Doch, wir haben eine Antwort. Die heißt insbesondere die Fördermittel sehr deutlich erhöhen. Denn wenn es so ist, dass die Baukosten so extrem steigen, dann muss eben auch von staatlicher Seite, wenn wir gerade über die Sozialwohnungen sprechen, müssen die Fördermittel deutlich erhöht werden, damit wir sozusagen nicht für den teuren Preis bauen, der dann am Ende vielleicht eine Miete von 20 Euro am Ende bedeutet, sondern da muss sozusagen hier eine Entlastung stattfinden.
Ist es ein Problem, dass der Staat fast nur noch Geld für klimagerechte Sanierungen gibt?
Da sehe ich keinen Widerspruch. Wir müssen ja beides tun. Wir müssen beim Klimaschutz deutlich vorankommen. Also auch der Gebäudesektor muss bis 2045 klimaneutral werden. Und wir müssen gleichzeitig bezahlbaren Wohnraum schaffen und erhalten. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, das zusammen zu erreichen. Aber das lässt sich auflösen, dieser scheinbare Widerspruch. Und ich glaube, was anderes dürfen wir auch nicht denken.
Wie viel Geld hätten Sie gerne?
Also allein im Bereich des sozialen Wohnungsbaus sagen wir, brauchen wir mindestens 50 Milliarden Euro in dieser Legislaturperiode als Sondervermögen, um eben die Mieten dann in diesem Bereich beim Neubau entsprechend zu dämpfen.
Wo soll eigentlich noch gebaut werden? Die Bundesbauministerin Clara Geiwitz verweist ja auch darauf, dass Neubau an seine Grenzen kommt, vor allem in Großstädten.
Es ist natürlich möglich, durch Aufstockung noch Wohnungen zusätzlich zu gewinnen, in nicht unerheblicher Zahl. Auch durch Umbauten ist das möglich. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit eine Studie mit der IGBAU zusammen veröffentlicht, wo wir gezeigt haben, dass...
Das ist die Gewerkschaft IGBAU, genau. Ja.
Genau, und da haben wir eben auch gezeigt, dass durch Umbau beispielsweise von Büros in Wohnungen nur ein Drittel der Kosten, die ein Neubau erfordern würde, notwendig wäre. Also Umbau ist ein auf jeden Fall wichtiger Bereich. Die Aufstockung würde die Grundstückskosten natürlich erheblich reduzieren, weil das Grundstück schon vorhanden wäre. Und ansonsten muss man natürlich vor allen Dingen gucken, dass auch die Kommunen Bauland bereitstellen und das dann auch zu einem Preis, dass dann entsprechend die Mieten, die die Wohnungen, die dort gebaut werden sollten, bedeuten, dass die dann eben auch bezahlbar bleiben. Also deutlich unter 20 Euro liegen sollten, idealerweise eher maximal 10 Euro pro Quadratmeter.
Woher soll das ganze Geld dafür eigentlich kommen? Gerade bei den Kommunen herrscht ja nun auch nicht irgendwie, da gibt es ja keine vollen Kassen, wo sie aus dem Vollen schöpfen könnten.
Also wir denken schon, dass zum einen durch natürlich eine entsprechende Förderung staatlicherseits es möglich ist, aber auf der anderen Seite durch die Bereitstellung von Grundstücken zu einem eben auch bezahlbaren Preis, dass dann auch die Mieten entsprechend gedeckelt werden können, weil der Bodenpreis ist tatsächlich ein ganz wesentlicher Faktor für die teure Vermietung und da können Kommunen natürlich schon bei ihren eigenen Grundstücken oder bei der Ausweisung von Bauland entsprechend agieren.
Dr. Melanie Weber-Moritz, Bundesdirektorin des Deutschen Mieterbunds im SWR2-Tagesgespräch. Vielen Dank dafür. Leopard, das ist bekanntlich der stolze Name für einen deutschen Kampfpanzer, so wie Autos eben zuweilen Adam heißen. Überhaupt liest sich die Panzerbeschreibung auf der Internetseite der Bundeswehr wie der Autotestbericht über den neuesten SUV. Da ist von einem Upgrade die Rede, das es in sich hat, von verbesserter Rückfahrtkamera oder einem Polster für mehr Grip. Alles für das Raubtier auf Ketten, wie die Bundeswehr ihren Panzer liebevoll nennt. Der Leopard wird vom deutschen Rüstungsunternehmen Krauss Maffei Wegmann hergestellt. Es gibt ihn in verschiedenen Ausführungen, zum Beispiel kurze oder lange Kanone. Hauptbewaffnung ist eine sogenannte Glattrohrkanone. Daraus kann man offenbar Ziele in mehreren tausend Metern Entfernung treffen, egal ob der Panzer steht oder fährt. Kurzum, der Leopard 2 gilt sozusagen als Luxusausführung unter Panzern. Die Ukraine hätte ihn gerne und die polnische Regierung würde den Wunsch gerne erfüllen. Das geht aber nicht ohne deutsche Genehmigung, weil der Panzer eben in Deutschland entwickelt wurde. Bundeskanzler Olaf Scholz ist in der Frage weiterer Panzerlieferungen an die Ukraine zurückhaltend. Heute hat auch die SPD-Fraktion in einer Klausur beraten. Zur Abstimmung stand da auch ein Positionspapier zu internationaler Politik. Darin taucht das Wort Panzer allerdings gar nicht erst auf. Nils Schmid macht im Bericht von Kai Clement zunächst eine zweideutige Aussage.
Wir haben immer die Haltung von Kanzler Scholz unterstützt, dass man mit Bedacht solche Fragen abwägen muss, dass es aber auch keine roten Linien gibt. Es ist also auch nicht ausgeschlossen, dass es zu weiteren Waffenlieferungen, auch zu Leopard-Lieferungen kommen kann.
Einerseits Bedacht, andererseits Drängen von der Oppositionellen Union, von FDP und Grünen.
Können wir gemeinsam mit Bündnispartnern noch mehr tun?
Fragt etwa die grüne Fraktionschefin Britta Hasselmann, und der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck äußert sich zu dem polnischen Leopard-Vorstoß.
Es gibt einen Unterschied, für sich selbst eine Entscheidung zu treffen oder die Entscheidung von anderen zu verhindern. Und entsprechend sollte Deutschland sich nicht in den Weg stellen, wenn andere Länder Entscheidungen treffen, die Ukraine zu unterstützen, unabhängig davon, welche Entscheidung Deutschland trifft.
Die Bundesregierung gehe nicht voran, sondern mache den Eindruck eines Getriebenen. Vor allem die SPD, findet der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter. Aus seiner Sicht sollte auch Deutschland zu einer Panzerkoalition beitragen und an Russland das Signal senden.
Wir beginnen jetzt mit der Bereitstellung der Kampfpanzer Leopard 1 und 2. Wir beginnen mit der Ausbildung, und in dieser Phase habt ihr die Zeit, euch aus der Ukraine zurückzuziehen, und dann können wir verhandeln. Wenn ihr aber nicht euch aus der Ukraine zurückzieht, dann werden wir die Kampfpanzer liefern.
Laut ARD Deutschlandtrend gibt es keine Bevölkerungsmehrheit für zusätzliche Waffenlieferungen. Auch AfD und Linke sind strikt dagegen. Diplomatie jetzt nicht zur Nebensache werden zu lassen, fordert SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Das bedeutet nicht unbedingt direkte Verhandlungen mit Moskau, denn die seien schwierig bis ausgeschlossen. Diplomatie heiße auch, über andere Länder wie China auf Russland einzuwirken.
Jetzt sind Marder entschieden worden. Wir sehen zurzeit einen Abnutzungskrieg, einen Stellungskrieg. Und deswegen muss man auch noch mal in den nächsten Wochen genau schauen, was wir mit den Partnern entscheiden wollen.
Zum Beispiel Ende nächster Woche. Dann beraten auf der US-Militärbasis Ramstein in Rheinland-Pfalz die 30 NATO-Staaten und andere Länder über weitere Militärhilfen für die Ukraine.
Gesetzt ist also, dass Deutschland der Ukraine Schützenpanzer vom Typ Marder schickt. Über solche Panzer verfügen zum Beispiel Soldatinnen und Soldaten am Bundeswehrstandort Marienberg in Sachsen. Die Einheiten dort sind seit Jahreswechsel Teil der sogenannten NATO-Speerspitze. Die wiederum gehört der schnellen Eingreiftruppe der NATO an. Aufgabe ist es, in Windeseile zur Verteidigung bereit zu sein. Die Speerspitze kann innerhalb von 48 bis 72 Stunden dorthin verlegt werden, wo sie gerade gebraucht wird. Mit dem Jahreswechsel hat Deutschland die rotierende Führung der NATO-Speerspitze übernommen. Und drum hat Bundesverteidigungsministerin Christine Lamprecht die Kompanien in Marienberg heute besucht. Unsere Korrespondentin Daniela Karls war dabei.
Mit Tannenzweigen und einem Tarnnetz behangen fährt ein Schützenpanzer vom Typ Marder zwischen Garagenhallen auf dem Kasernengelände in Marienberg umher. Unter den Augen der Verteidigungsministerin. Christine Lamprecht ist mit dem Hubschrauber ins Erzgebirge geflogen, um sich hier unter anderem über die noch funktionsfähigen Schützenpanzer der Bundeswehr zu informieren. Das Panzergrenadierbataillon 371 aus Marienberg hat eine Vorführung organisiert, inklusive Live-Kommentierung.
Bewaffnet ist der SPZ mit einer 20 mm Bordmaschinenkanone.
Der Hauptgefreite Paul arbeitet auf dem Marder, dem Maschinengewehrschützen, zu. In voller Montur und mit Tarnfarbe im Gesicht spricht der junge Mann aus Sachsen darüber, dass er nun jederzeit innerhalb einer Woche für die NATO-Speerspitze in ein NATO-Einsatzgebiet geschickt werden kann.
Also ja, wir sollen stets erreichbar sein, was momentan so viel heißt wie ja. Einmal einen Tag aufs Handy gucken und dann ist gut. Klar, ich kann jetzt meinen Urlaub jetzt nicht 2 Wochen Malle machen, aber ansonsten ist das kein Problem für mich.
Konkret muss der Hauptgefreite Paul, wie er genannt werden will, jeden Tag auf sein Handy schauen, ob nun vielleicht die politische Entscheidung gefallen ist, Teile der NATO-Speerspitze an der Ostflanke einzusetzen, was derzeit wohl der wahrscheinlichste Einsatz wäre. Auch Hauptmann Renzo Di Leo von den Panzergrenadieren ist in dieser Situation.
Es ist natürlich so, dass seit dem Februar letzten Jahres ein mögliches Einsatzszenario relativ wahrscheinlich ist, was für die Soldatinnen und Soldaten auch dazu führt, dass sie ihren Auftrag noch mal besonders ernst nehmen, weil natürlich jeder auch tagtäglich in den Medien auch die sehr tragischen und traurigen Ereignisse in der Ukraine verfolgt und insofern noch mal eine besondere natürliche Anspannung damit reinkommt.
Während ihres Besuchs redet die Verteidigungsministerin die meiste Zeit hinter geschlossenen Türen mit Führungskräften und Soldaten der Panzergrenadiere. Beim abschließenden Pressestatement dankt sie diesen und redet zunächst über die Marder, die Deutschland der Ukraine versprochen hat.
Was ich ganz klar sagen kann, wo sie nicht herkommen, diese 40 Marder, das ist aus der aktiven Truppe, das wird nicht der Fall sein. Und um das gewährleisten zu können, bin ich in Gesprächen mit der Industrie, aber auch mit Verbündeten, um wie gesagt diese Einschränkungen dann so gering wie möglich zu halten.
Zur heiß diskutierten Frage, ob Deutschland auch Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 liefern sollte, antwortet Lambrecht ausweichend. Es sei der richtige Ansatz, nichts auszuschließen, aber auch immer die Abstimmung mit den internationalen Partnern im Blick zu haben. Und zur Frage, ob sie es befürworte, wenn Polen in Deutschland produzierte Leopardpanzer in die Ukraine liefert, sagt Lambrecht:
Es gibt keinerlei Anträge seitens Polen oder auch anderer Nationen auf diese Lieferung.
Und angesprochen darauf, ob sie nicht etwas zur Einordnung ihres umstrittenen Silvestervideos sagen wolle, bleibt Lambrecht auch eher vage.
Also erstmal wünsche ich Ihnen auch heute alles, alles Gute fürs neue Jahr und ich hoffe, dass es im Interesse von uns allen etwas friedvoller werden wird als das letzte. Und daneben kümmere ich mich um die ernsten Herausforderungen in dieser Zeit.
Manchem der Soldaten und Soldatinnen, die in der Kaserne im sächsischen Marienberg den Besuch der Verteidigungsministerin begleiteten, fror bei diesen Worten das Gesicht ein.
Gestern haben wir in unserer Sendung ausführlich darüber berichtet, wie der Tag in Lützerath war. Der Tag, an dem die Polizei zum ersten Mal angerückt ist, um das Örtchen im rheinischen Braunkohlerevier zu räumen, damit der Energiekonzern RWE dort Kohle abbauen kann. Die Polizei rechnet damit, dass sich die Räumung lange hinzieht, denn so leicht geben die Umweltaktivisten in Lützerath nicht auf. Und darum ist die Polizei heute zum zweiten Mal in Lützerath im Einsatz. Marc Eschweiler über die Situation am Nachmittag.
Die Klimaaktivisten von Lützerath wissen, dass sie die Räumung letztlich nicht verhindern können. Sie sind aber fest entschlossen, bis zum letzten Augenblick Widerstand zu leisten und es der Polizei so schwer wie möglich zu machen, sie aus den besetzten Gebäuden und den Baumhäusern in dem kleinen Ort zu entfernen. Und Klimaaktivisten wie Florian Ötschan sind überzeugt davon, auf der richtigen Seite zu stehen.
Und wenn das Dorf jetzt weiter einfach platt gemacht wird mit Tausenden von Polizeikräften und die Öffentlichkeit das auch noch abfeiert, dann sozusagen ist es, glaube ich, natürlich ist es damit entschieden. Also dann hat sich die Bevölkerung damit entschieden, keine klimagerechte Politik hier in Deutschland zu wollen. Und damit haben sie sich auch entschieden, dass ihre eigene Lebensgrundlage in der Zukunft verbrannt wird.
Lützerath ist deutschlandweit ein Symbol der Klimabewegung. Das zeigte sich heute wieder, als die bekannte Klimaaktivistin Luisa Neubauer bei einer Protestkundgebung im nahegelegenen Ort Kaienberg auftrat. Sie betonte zusammen mit mehreren Künstlern und Schauspielern ihre Solidarität mit allen, die in Lützerath weiter Widerstand leisten.
Jeder Mensch, der gerade über Lützerath spricht, jeder Mensch, der gerade die Anreise zur großen Demo am Samstag plant, wie Greta Thunberg ja auch, zeigt, was für eine Kraft in der Zivilgesellschaft steht. Dass Leute hingucken, dass sie sich nicht einholen lassen von schönen Zahlen, sondern verstehen, ey, es ist die Zeit gekommen, in der wir den Krisen im Kampf ansagen müssen. Und das heißt auch eben dann, aufzustehen, wenn es drauf ankommt.
In dem Ort am Rande des Braunkohletagebaus selbst kam die Polizei heute weiter mit der Räumung voran. Aktivisten wurden von den Dächern der besetzten Häuser geholt, Baumhäuser mit schweren Räumfahrzeugen heruntergerissen und das Holz mit Sägen zerkleinert und abtransportiert. Am Ortseingang und rund um die ehemalige Kapelle des Ortes ist schon sehr viel abgerissen worden. Gerade bei der Räumung der Baumhäuser musste die Polizei wegen der heftigen Sturmböen, die heute über Lützerath peitschten, besonders vorsichtig sein, sagt die Polizeisprecherin Nele Weber.
Ja, das entscheiden unsere Spezialisten. Wir haben die Höhenrettung hier, die entscheiden, bei welchem Wind sie das machen können, bei welchem nicht. Das ist sowieso eine Sache, wo wir sehr, sehr behutsam arbeiten müssen, damit niemand gefährdet wird. Weder die Personen, die zu bergen sind, noch die Kolleginnen und Kollegen, und die werden das vor Ort entscheiden.
Obwohl die Aktivisten immer wieder betonen, nur friedlichen Widerstand durch zivilen Ungehorsam zu leisten, kam es trotzdem im Laufe des Tages immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Steine und Farbbeutel wurden auf Beamte geworfen und teilweise auch Feuerwerkskörper auf sie abgeschossen. Vor allem als einige der besetzten Häuser geräumt wurden. Dabei wurde im Laufe des Tages eine Beamtin verletzt und einige Aktivisten festgenommen. Der Einsatz, der auch wegen der schwierigen Wetterverhältnisse für die Polizei besonders herausfordernd ist, wird voraussichtlich noch einige Zeit dauern.
SWR 2 aktuell, 18.24 Uhr. Gibt es Leben außerhalb der Erde? Die Frage beschäftigt Menschen gefühlt schon immer. Die Frage ist Stoff vieler Filme und Bücher. Und die Frage ist Anlass für Träumereien oder ja vielleicht Fantastereien. Vor ziemlich genau 3 Jahren hat die amerikanische Weltraumbehörde NASA 3 erdähnliche Planeten entdeckt. Sie kreisen um den Stern TOI 700, sind etwa 100 Lichtjahre von der Erde entfernt. Und einer von ihnen ist eben deshalb interessant, weil er in der sogenannten habitablen Zone liegt. Was bedeutet, es könnte dort möglicherweise die Voraussetzung für alles Leben geben oder gegeben haben, nämlich flüssiges Wasser. Nun haben die NASA-Wissenschaftler erneut staunen können, als nämlich ihr Weltraumteleskop TESS einen 4. solchen Planeten ausfindig gemacht hat. Nach TOI 700 B, C und D wurde er folgerichtig auf den spröden Namen TOI 700 E getauft. Uwe Gradwohl aus unserer Wissenschaftsredaktion. Wer oder was ist jetzt TOI 700 E?
Also es ist ein ganz spannender Gesteinskrümel in einem riesigen Universum. Ich glaube, so kann man es mal sagen. Wir sind ja auch nur ein Krümel auf der Erde. Und TOI 700E ist eben fast so groß wie die Erde. 95% der Größe hat das Ding immerhin. Und deshalb ist es schon mal hochinteressant. Das ist dann noch in der Entfernung von seinem Stern, dass es nicht zu heiß und nicht zu kalt ist. Und von daher guckt man da gerne mal genauer hin. Ist vielleicht künftig auch möglich, mit dem James-Webb-Teleskop mal genauer hinzugucken. Denn was man zum Beispiel nicht weiß, ist, hat es eine Atmosphäre oder nicht. Man weiß aber, dass es ganz spannende Tag- und Nachtzeiten hat. Denn es ist so nah an seinem Stern dran, dass der Stern es zwingt, dass der Stern diesen Planeten zwingt, ständig mit derselben Seite zu ihm zu gucken. Mhm. Das heißt, es gibt eine Hälfte, da ist ständig Tag und die andere Hälfte, da ist ständig Nacht. Auf einer Hälfte wird es also ziemlich warm, auf der anderen eher kühl. Wenn man hinfliegen wollte, dort siedeln wollte, ist vielleicht am besten in der Übergangszone sich ein Plätzchen zu suchen. Also man kann da wunderbar Gedanken spinnen.
Und was bedeutet das jetzt? Was sagt das aus? Was für Bedingungen auf diesem Planeten herrschen?
Also ob Wasser da ist, könnte von den Temperaturen möglich sein. Aber wie gesagt, man weiß nicht, ob da eine Atmosphäre mit Wolken ist. Muss man noch genauer hinschauen. Man weiß, dass es wahrscheinlich nicht so super kuschelig für Leben ist. Denn der Stern, an dem TOI 700e kreist, das ist ein sogenannter roter Zwergstern. Und die sind, vor allem wenn sie jung sind, ziemlich böse. Die spucken mit Röntgenstrahlen und harter Strahlung ins All. Mhm. Und würden dann also entstehendes Leben durchaus am Entstehen eben hindern. Ob er jetzt inzwischen ein bisschen friedlicher ist, mag sein. Aber die grundsätzliche Voraussetzung, dass es eine gewisse lange Ruhephase gab auf diesem Stern, dass sich in Ruhe ein Leben entwickeln konnte und dass es da eben Atmosphäre und Wasser gibt, das weiß man alles nicht, müsste man noch genauer erforschen. Aber grundsätzlich, von den Temperaturen her stimmt's, er ist nicht zu nah dran an dem Stern. Der Stern ist einer, der ist nicht allzu hell, nicht allzu heiß. Deshalb ist es auch okay, wenn er näher dran ist als die Erde, aber nicht zu nah. Und diese Voraussetzungen scheinen alle gegeben zu sein.
Und ist da jetzt ein großer Unterschied bei Nummer E zu denen, die man vorher entdeckt hat?
Das ist die Umlaufbahn schlichtweg. Also ich meine, dass Nummer D eben auch ein bisschen näher noch dran ist als Nummer E oder umgekehrt. Sei es drum, was man sicher sagen kann, ist, die sausen verdammt schnell um ihren Stern rum. Die Erde braucht ja 365 Tage im normalen Jahr, um ihre Sonne rumzukommen. TOI 700e schafft eine Umkreisung in schlappen 28 Tagen. Das geht super schnell, weil er eben auch viel näher am Stern dran ist, auf einer engeren Umlaufbahn, deshalb auch schneller rumsausen muss.
Was bedeutet das?
Wenn er es nicht tun würde, würde er von dieser Schwerkraft des Sterns runtergezogen auf den Stern und verschluckt werden. Mhm. Er muss sich gegen die Schwerkraft wehren, indem er ganz, ganz schnell kreist und eben auch sich dieser Anziehungskraft dann was entgegensetzen kann, nämlich diese entgegengesetzte Zentrifugalkraft raus.
Wie geht das denn jetzt weiter in so einer Weltraumbehörde? Da wird sowas entdeckt und wird da jetzt weiter geforscht?
Ja, man wird sicherlich diesen Stern auf die Liste derjenigen nehmen, wo man noch genauer hingucken sollte, was mit diesen Planeten, die um ihn kreisen, so los ist. Und da hat man eben jetzt ein tolles neues Instrument, das James-Webb-Weltraumteleskop. Gerade in den letzten Stunden kam wieder eine Meldung, dass erneut ein Exoplanet gefunden wurde. Wieder erdähnlich von der Größe her, von der Zusammensetzung her. Dieses Mal bestätigt durch den direkten Blick mit dem James-Webb-Teleskop. Teleskop. Man hat ihn also mit diesem Teleskop in den Blick genommen. Und dieses Teleskop kann eben auch genau hinschauen, ob so ein Planet eine Atmosphäre hat oder nicht. Und das wäre wichtig, um eben noch genauer wissen zu können, sind dort Voraussetzungen für die Entstehung von Leben oder nicht. Ohne Atmosphäre gibt es da sicherlich kaum eine Chance.
Exoplanet, genau, das ist das Stichwort. So nennt man die. Davon gibt es ja auch inzwischen schon mehrere, wie wir wissen. Was heißt das denn? Ist man damit dem Traum vom Leben außerhalb der Erde jetzt wieder ein Stückchen näher oder bleibt es ein Traum?
Also mit dem James-Webb-Teleskop ist man sicherlich dem Forschertraum näher gekommen, viel mehr zu wissen über diese Exoplaneten und gerade auch über die kleinen. Die großen hat man schon vor 20, 30 Jahren entdecken können, so Jupiter und Saturn große. Aber diese kleinen erdähnlichen Krümel, die kann man jetzt wirklich genauer angucken. Man hat über 4.000 oder 5.000 Exoplaneten bislang im Blick und einige davon sind Erdkrümel groß, aber da kommt sicherlich ein ganzer Katalog dazu. Die kann man sich anschauen und die Forscher finden das sicherlich toll. Hinfliegen ist schwierig. TOI 700E ist 100 Lichtjahre weg. Ein Lichtjahr, normale Reisezeit mit einer schnellen Raumsonde, sind 20.000 Flugjahre. Also wir sind bei 2 Millionen Flugjahren dahin, 2 Millionen zurück. Das ist eine Sache, die will ordentlich geplant werden. Das
ist nicht gerade ein Wochenendausflug.